SRF 1.
Espresso.
Pensionskasse, das ist ein Thema, das das Publikum von unserem Konsumentenmagazin extrem beschäftigt. Oliver Futter, das habt ihr ja gerade diese Woche wieder gesehen, gell?
Ja, nach der Kassensturzsendung vom Dienstag haben drei Pensionskassenexperten mit unserem Publikum gechattet. Und die drei, die sind wirklich überhäuft worden mit Fragen, haben gar nicht alles können beantworten. Die Hauptthemen aus dem Chat schauen wir darum heute nochmal speziell an. Dann sagen wir Tschüss, Kursbuch. Und unsere Digitalredaktion hat einen interessanten Tipp auf Lager, wie sie sich nie mehr verfluchen, weil sie wichtige Unterlagen zuhause in einem Ordner liegen lassen haben. Ja, bei der Pensionskasse tut sich ein Haufen, leider nicht nur zum Guten der Versicherten. Das beschäftigt viele von ihnen und eben das haben die drei Pensionskassenexperten in dem Chat zu merken bekommen. Einer von diesen drei, der Stefan Thurnherr vom VZ Vermögenszentrum, ist drum jetzt noch mal bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Thurnherr.
Guten Morgen, Futter.
Stefan Thurnherr, etwas, das bei vielen Leuten offenbar Sorgen und Fragezeichen auslöst, das ist der Umwandlungssatz. Also der Prozentsatz, wo das angesparte Altersguthaben am Schluss in eine Rente umgerechnet wird. Im Moment ist der bei 6,8% offiziell. Jetzt haben aber ein paar Leute festgestellt, da gibt es bei Ihnen in den Pensionskassenunterlagen tiefer, zum Beispiel 5,65. Ist das erlaubt?
Ja, das ist erlaubt und das erklärt sich aus dem Pensionskassensystem, wo ich so zwei Welten kennt. Es gibt die obligatorische Welt, das ist quasi das gesetzliche Mindestmaß, das man muss als Arbeitgeber versichern, wo alles reglementiert ist. Und da geht es um den Lohnbereich bis etwa 84'000 Franken. Alles, was man dort einzahlt, das ist quasi reglementiert und entsprechend auch zwingend festgelegt, dass der Umwandlungssatz dort im Moment noch 6,8% muss sein.
Und wenn man einen tieferen hat, das ist dann überobligatorisch, so genannt. Können Sie das noch erläutern?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Modelle. Überall dort, wo man über das Obligatorium ausspart, also einen höheren Lohnbereich bespart, mehr spart, als man müsste im Prozent. Dort ist eine Pensionskasse frei. Das entscheidet dann der Stiftungsrat. Und dort ist es so, dass man eigentlich zwei Möglichkeiten kennt. Es gibt Kassen, die einen Trendenumwandlungssatz anbieten, die offen ausweisen, die 6,8 für den obligatorischen Teil. Und der überobligatorische Teil ist auf dem Pensionskassenausweis ausgewiesen, wird dann mit einem von der Kasse festgesetzten Umwandlungssatz verrentet. Das könnte bis zu 4,5% Umwandlungssatz sein. Also man sieht eine riesige Differenz zwischen dem, was der Gesetzgeber noch festhält, dass man heute schon weiss, was zu hoch ist, und dem, was in der Praxis stattfindet. Und dann gibt es Kassen, die sagen, wir machen den sogenannten Mischsatz, ein Einheitsumwandlungssatz, der liegt aktuell bei 5,6% bei den meisten Kassen. Dort wird dann immer geschaut, dass im Schatten hinten dran die weniger Lohn hätten, tatsächlich die 6,8% nicht verletzt hätten. Also diese Modelle kennt man heute.
Jetzt diskutiert das Parlament im Moment über eine Senkung von dem Umwandlungssatz auf 6%. Ganz kurz, wer ist betroffen? Fragen da ein paar im Chat.
Ja, betroffen sind alle wir, die noch arbeiten und einzahlen in die Pensionskasse, weil das, was ich heute auf dem Ausweis sehe, als mögliche Rente ist tatsächlich eben nicht die richtige Rente. Es ist eine sogenannte Anwartschaft, also eine Hochrechnung, eine mögliche. Die wird aber sich noch verändern, weil anders gespart wird, andere Umwandlungssätze gelten. Aber die gute Nachricht ist, alle die von uns oder alle die, die schon eine Rente beziehen von der Pensionskasse, das ist ein wohlerworbenes Recht. Das kann nicht mehr gekürzt werden nach den heutigen gesetzlichen Grundlagen.
Jetzt reden wir eben von dem Umwandlungssatz, der sinkt, der Mindestzins auf die Vermögen ist am sinken. Jetzt Leute mit Lücken in der Pensionskasse, die fragen sich unter diesen Umständen, lohnt es sich da überhaupt, dass ich mich noch in die Pensionskasse einkaufe?
Ja, die Frage hat mich überrascht. Das ist sehr oft gekommen. Und wenn man sich das überlegt, ist es auch sinnvoll und richtig, weil eben die Umwandlungssätze am sinken sind. Dann muss ich mehr Kapital in der Pensionskasse haben, um die gleiche Rente zu erreichen. Und gleichzeitig fragen sich viele, ja, jetzt geht der Umwandlungssatz ab, ich komme weniger rüber für das Kapital. Ich habe auch eine tiefere Mindestverzinsung. Da hat der Bundesrat ja gerade jetzt gesenkt auf ein Prozent, wo das Kapital muss verzinst werden. Und da fragt man sich, ist das jetzt noch der richtige Ort, um mein Geld herzutun? Ja, und da gibt es eigentlich zwei Antworten. Zum einen sicher mal überprüfen, ob meine Pensionskasse gesund ist, also eine Pensionskasse, die in Unterdeckung ist. Das würde ich mir dann genau überlegen, ob ich da überhaupt einzahle. Das muss man überprüfen. Wenn die Kasse aber gesund ist, dann ist es durchaus ein vernünftiger Ort, eben zum das Geld einzahlen, weil erstens mal wird es noch verzinst, zweitens mal hat man eine höhere Regulation, auch relativ tiefe Vermögensverwaltungskosten. Und die Frage ist natürlich immer, was ist denn die Alternative zum das Geld anlegen? Und da kochen natürlich alle mit Wasser. Also wenn eine Pensionskasse nicht mehr Rendite herbringt, dann bringe ich es persönlich in der Regel auch nicht her.
Jetzt für das Geld, das man da zusätzlich dann einzahlt oder auch wenn man so spezielle Sparpläne hat, die noch angeboten werden, das wird dann aber zu einem tieferen, für das gilt dann ein tieferer Umwandlungssatz.
Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn ich einen Einkauf mache in die Pensionskasse, dann geht er immer ins überobligatorische Kässeli. Und wie wir es vorher ausgeführt haben, das ist so, das Überobligatorium wird immer mit einem, ich sage jetzt einmal, realistischeren und daher tieferen Umwandlungssatz verrentet. Ich kann nach heutigen Grundlagen mich nicht ins Obligatorium einkaufen.
Und was passiert mit dem Geld, das ich da zusätzlich einzahle oder in der Pensionskasse sonst habe, wenn ich vorher stirb, vor der Pension?
Auch das ist eine wichtige Frage natürlich. Ich zahle das Geld ein, wenn ich jetzt das Rentenalter nicht erleben sollte. Dann tut die Pensionskasse typischerweise hinterlassene Renten ausrichten, Witwe, Waisenrenten, wenn hinterlassene Personen da sind. Dort muss man genau prüfen, bringt mein Einkauf überhaupt etwas. Aber er ist ja primär gedacht für die Altersvorsorge. Aber ganz wichtig für Personen, die keine Hinterbliebene haben, Singles, dort gibt es tatsächlich Pensionskassen, wo dann ein Einkauf verschwindet, wo der eben nicht auszahlt wird an Hinterbliebene, sondern in der Pensionskasse versichert. Nur moderne Pensionskassen sicherstellen, dass der Einkauf in die Pensionskasse auch auf jeden Fall zurückgeht, auch an Singles.
Danke, Stefan Thurnherr. Der ganze Chat mit ihm, Mann von VZ Vermögenszentrum und zwei anderen Pensionskassenexperten können Sie bei uns im Internet nachlesen auf srf.ch/espresso.
Viele Junge kennen es.
Erst gerade diese Woche hat die SBB ihre neue Smartphone-App lanciert. Die sagt einem nicht nur ganz einfach, wie man von A nach B kommt. Sie sagt einem zum Beispiel auch, in wie vielen Minuten dass man umsteigen muss. Vor dem Internetzeitalter war das viel komplizierter. So einen dicken Schunken mit seitenlangen Tabellen, einem sogenannten Kursbuch, hat man jede einzelne Verbindung raussuchen. Kursbuch lesen, das war sogar Schulstoff. Das ist bald Geschichte. Ab 2018 verkauft SBB nämlich keine Kursbücher mehr. Nachfrage, die sei zu klein. Der Druck von dem Buch lohne sich finanziell nicht mehr. Stefanie Pauli.
Viele Junge kennen das Kursbuch schon gar nicht mehr. Aber auch die meisten älteren Leute schauen Zugverbindungen inzwischen im Internet oder über das Handy nach. Der SRF1-Moderator Mike Lamar hat das letztes Jahr getestet und auf der Strasse herumgefragt, ob ihm jemand im Kursbuch die Verbindungen von Zürich-Jürlikon auf Burgdorf im Kanton Bern raussuchen. Das ziemlich erfolglos.
Also stehe ich immer noch zu Olten und höre gerne weiter.
Jawohl, komme nicht weiter. Ich komme nicht raus. Geben Sie mir das Internet, bitte.
Nur noch gerade 25'000 solche Kursbücher gibt es heute. Im Vergleich in den 90er Jahren hat es noch rund 500'000 von diesen Büchern gegeben. Klar, die Abschaffung betreffe nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, aber schade sei es trotzdem, sagt Kurt Schreiber, der Präsident des Probanverband. Und?
Auf der anderen Seite muss ich leider einmal mehr feststellen, es wieder eine Dienstleistung mehr, die die SBB abbauen tut.
Wer das letzte Kursbuch in der Schweizer Bankgeschichte will, ab dem 26. November verkauft. Die SBB, das Kursbuch für das 2017.
SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin Espresso, bald 22 ab 8. Das ist Ihnen sicher auch schon mal passiert. Sie sind unterwegs und bräuchten dringende Informationen, eine Krankenkassenabrechnung, einen Schein von der Behörde, aber das Dokument das liegt dummerweise unerreichbar in einem Ordner oder einer Schublade. Bleibt einem meistens nichts mehr anderes übrig, nochmal heimgehen und die Unterlagen führen grübeln. Ausser man macht es wie der Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion. Der hat nämlich
alle meine Unterlagen gescannt und jetzt eine Art Online-Notizbuch im Internet gesammelt. Und jetzt kann es eigentlich von überall aus, also gleich, wo ich bin, auf dem Smartphone abrufen.
Und alle Unterlagen, das heisst in dem Fall?
Bei mir heisst es jetzt wirklich alles, was ich daheim mit mir gefunden habe, was noch irgendwie aktuell oder relevant ist. Also Ausweise, Versicherungspolice, Informationsblätter, Steuerunterlagen, Bankabrechnungen und Gebrauchsanweisungen.
Also du hast eigentlich alles gescannt, wo sonst in Schubladen und Ordner zuhause rumliegen?
Ja, ich hatte einen alten Scanner noch daheim und der hat total gelangt. Bei den Scannern muss man sagen, die hat jetzt in den letzten Jahren gar nicht einen grossen Fortschritt gemacht. Also da muss man nicht irgendwie extra sie alt noch ersetzen. Oder wenn man gar keinen hat, kann man auch sagen, braucht es eigentlich nicht einmal unbedingt einen, der alles, was man mit dem Scanner machen kann, das kann man mittlerweile auch mit dem Smartphone machen. Da gibt es ganz praktische Apps, wo man Dokumente damit einfach einscannt oder man kann auch die ganz rudimentäre Variante nehmen. Ein Dokument einfach abfotografieren und das Foto dann online speichern.
Also Internetspeicher oder eben Clouds, wo man das Zeug kann abspeichern kann, da gibt es ja unterdessen einen ganzen Kratten voll. Und da kann man bei allen etwa gleich bequem einfach unterwegs Dokumente abrufen.
mehr oder weniger gleich bequem. Also es geht eigentlich von überall her gleich gut. Die Frage ist mehr, wenn man dann so Zusatzdienste möchte. Die bekanntesten von diesen Diensten, das ist wahrscheinlich so Dropbox oder Google Drive, also eben sogenannte Cloud-Speicherdienste. Dort kann man seine Dokumente ganz einfach in Ordner ablegen und je nachdem löse ich die Dokumente dann sogar auch durchsuchen. Es gibt aber auch noch spezielle so Archivdienste, die eigentlich genau für die Aufgabe gemacht sind. Evernote ist so einer, den viele Leute brauchen. Es gibt auch OneNote von Microsoft und die sind eben speziell für die Ablage von Dokumenten ausgerichtet. Das passiert dann viel übersichtlicher, es ist besser organisiert. Man kann seinen Dokument zum Beispiel ein Stichwort geben, damit man es eben noch schneller findet, wenn man es mal ganz dringend müsste haben. Wir haben im Internet eine kleine Übersicht gemacht, wo man die verschiedenen Dienste miteinander vergleichen kann und so ein bisschen sieht, was die Vorteile vom einen oder anderen sind.
Also praktisch wie das tönt, dass ich meine Dokumente in die Cloud auflade, stellt sich ja schon die Frage, ist es denn auch sicher? Also einfach so die persönlichsten Dokumente in so einem anonymen Speicher irgendwo im Internet ablegen, das klingt schon recht gewagt.
Die Sachen im Internet, die sind natürlich passwortgeschützt und an einen bestimmten Benutzer gebunden. Also die sind nicht einfach zugänglich. Da muss man natürlich schauen, dass man ein gutes Passwort wählt, wie immer. Und natürlich auch bei der App auf dem Smartphone, wo man sie dann abrufen wieder auch das wieder und Passwort schützen, sodass nicht jemand, der das Telefon einfach nehmen würde, die ganzen Dokumente anschauen könnte. Aber man muss sich bei solchen Lösungen natürlich schon bewusst sein, dass es nie 100% sicher kann sein, wenn so Sachen im Internet sind. Bei Dropbox zum Beispiel, da ist es Hacker schon gelungen, Passwörter von den Benutzern zu stellen. Also unter Umständen könnte sich der dort Zugriff zu diesen Dokumenten verschaffen.
Fazit, man muss sich schon gut überlegen, was genau man da speichern will.
So praktisch das auch kann sein. Also was man sicher nicht speichern sollte, sind Logins, Passwörter, so Zutrittsdaten zu Orten. Wenn man so etwas online speichert, dann allerhöchstens irgendwie mit der Art ESUS-Brücke, wo man dann nur selber wirklich rauskommt, welches Passwort, welches Login jetzt da damit gemeint ist. Und bei Sachen wie Zugangsdaten zu E-Mail-Konten oder zum Internetbanking, also Sachen, wo die Sicherheit eigentlich wirklich zentral ist, sollte ich es auf keinen Fall online speichern. Wenn man es unbedingt müsste machen, irgendwie, dann gibt es die Möglichkeit, bevor man es überhaupt auflässt, solche Dokumente selber mit einem Programm zu verschlüsseln, wo man nur selber den Schlüssel dazu hat. Allerdings, das nimmt dem Ganzen ein bisschen Sinn, weil es nützt dem nicht viel unterwegs, wo man nicht so einfach darauf zugreifen kann. Man muss es ja zuerst wieder entschlüsseln. Sicherheitsexperten von der Bank, die mich gefragt haben, wie die verschiedenen Sachen so das bewerten, die sagen eigentlich sogar, das Passwort zum Internetbanking daheim aufzubewahren auf Papier, das sei noch zu unsicher. Man soll das am besten auswendig lernen und das Papier näher wegfallen.
Da muss man einfach hoffen, dass einem das Gedächtnis nicht im Stich lässt. Mehr dazu, wie man am besten Dokumente scannt und ins Internet verschiebt, finden Sie auch im Internet srf.ch/espresso. Sie sehen dort auch, welche Online-Dienste dafür in Frage kommen.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.